ihr noch nicht gehabt mit mir. Es gibt Dinge, die kann jeder. Das Mikro an die Seite stellen, dafür braucht man keine besondere Gabe. Vielleicht eine Einladung, wobei ich finde nicht, aber gut. Aber das ist keine Sache von Gabe oder Nichtgabe. Es geht heute um Gaben. Gaben ist ein wichtiges Thema in unserem Jahresthema Jüngerschaft. Ein elementarer Part unseres Christseins. Und wir laden euch auf Entdeckungsreise ein. Auf Entdeckungsreise, eben das zu entdecken, was Gott in jeden von uns hineingelegt hat. Wir wollen entdecken, wir wollen wahrnehmen und kennenlernen, was das ist. Wir wollen entwickeln, fördern, probieren, einsetzen, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Und ich möchte mit euch heute 4 Themenlichter streifen, die mit diesem Thema eben zu tun haben. Das erste Themenfeld ist die Grundlage. Gott schenkt Gaben. Das Wort Gabe heißt im Griechischen Charisma. Und es kommt im ganzen Neuen Testament nur 16 Mal vor, bei Paulus in den Briefen, also im Römerbrief, 1., 2. Korinther, Timotheus und Titus und einmal im Petrusbrief. Also insgesamt 17 Mal. Das ist gar nicht so oft im Vergleich zu anderen Wörtern. Und der Begriff Charisma ist erstmal ein sehr weiter Begriff. Der ist gar nicht eingegrenzt auf das, was wir manchmal so sagen, das, was Gott uns geschenkt hat, was wir können und einsetzen sollen, sondern ist erstmal eine Bezeichnung für das, was Gott grundsätzlich durch seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Die Vergebung der Sünden, die Rechtfertigung durch Glauben. Und auch das ewige Leben wird als Charisma bezeichnet. In Römer 6 heißt es, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und da ist dieses Wort benutzt, Charisma. Römer 6, Vers 23. In diesem Sinn ist jeder wiedergeborene Christ ein Charismatiker. Herzlichen Glückwunsch. Aber natürlich verwenden wir das Wort meistens auf diese speziellere Art und Weise, wenn es um die Konkretion geht. Um das, was Gott jedem von uns speziell zugedacht hat, das andere ist ja für uns alle gemein. Ich lese jetzt immer so einige Verse aus dem 1. Korintherbrief 12, einige ausgewählte Verse, und sage dann so 2, 3 Sätze dazu. 1. Korinther 12 ist nämlich einer der wesentlichen Texte für dieses Thema der Gaben. Paulus schreibt da Folgendes: Ein weiterer Punkt, den ich erwähnt habe, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Paulus eben, wie er so schreibt, mit dem Anspruch, dass dann hinterher auch alle Bescheid wissen. Eine Sache möchte ich an dieser Stelle betonen. Woher kommen diese Gaben? Von wem? Sie kommen von Gott durch seinen Geist. Der Ursprung ist ganz klar Gott. Alles wird ihm zugeordnet, was wir da an besonderen Fähigkeiten bekommen. Verse 4 bis 7a. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Da wird nochmal drauf Bezug zu nehmen, genommen, von wem sie kommen. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Wieder Bezug zu dem, wo es herkommt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Nochmal der Bezug zu dem Ursprung. Und dann, darauf wollte ich hauptsächlich hinaus in diesen Versen, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Und in manchen Formulierungen ist das vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Es ist, jeder hat da etwas bekommen. Jeder und jede, die mit Gott verbunden ist, hat so eine Gabe von Gott geschenkt bekommen. Ohne Ausnahme. Das ist schön, aber dann hat auch keiner eine Entschuldigung zu sagen, nee, also Gott hat mich übersehen. Ich glaube, vielleicht hast du es dann noch nicht entdeckt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott da niemanden ausgespart hat, sondern dass er ganz großzügig verteilt hat und an jeden etwas. Verse 8 bis 10. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das ist schon eine ganz schöne Liste, die Paulus hier aufzählt. Es gibt mehrere dieser sogenannten Gabenkataloge, wie sie heißen. Also nicht Katalog, ich suche mir was aus, sondern eine Aufzählung, eine Liste. Keine vollständige Liste. Es gibt mehrere Gabenkataloge im Neuen Testament und Paulus zählt einfach auf, was gerade so in der Gemeinde ist. Hier im ersten Korintherbrief sind es so Gaben des Wortes, des Erkennens. In Römer 12 ab Vers 3 werden eher so praktische Gaben des Handelns beschrieben. Und diese Listen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt natürlich auch Gaben in Gemeinden zum Beispiel, wo es nicht erwähnt wird. Und Paulus schreibt ja an Gemeinden und schreibt da gar nichts über Gaben. Müssen wir davon ausgehen, dass es da keine gab? Natürlich nicht. Er schreibt auch nicht an jede Gemeinde, dass es da eine Taufe gegeben hat. Und doch können wir davon ausgehen, dass es Taufen gab oder dass Gottesdienst gefeiert wurde. Also nur dadurch, dass es nicht erwähnt ist, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Sondern wir müssen das groß denken. Paulus hat einfach hier mal konkret aufgezählt, was vielleicht in dieser Gemeinde gerade da ist. Oder es kann auch sein, dass er aufmerksam machen wollte, Mensch, guck mal, das ist auch eine Gabe übrigens. Das kann nicht jeder, das ist was Besonderes. In Vers 11 fasst Paulus nochmal zusammen. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ich finde das entlastend, dass es nicht meine Entscheidung ist, welche Gabe ich bekomme oder ihr bekommt, sondern dass Gott das, sein Geist das frei entscheidet und wir das Vertrauen haben können, das ist gut. Es ist genau richtig, wie Gott sich das überlegt hat. Auch wenn wir vielleicht manchmal daran zweifeln und sagen, na, vielleicht hätte er das an dieser Stelle doch anders machen müssen und mir diese und diese Gabe geben müssen oder dem anderen mal die, damit er mal das macht. Aber Gott macht sowas mit Absicht und mit Bedacht. Charismen sind die Werke und Wirkungen, die der Heilige Geist durch uns, ich würde auch sagen in uns hervorbringt, weil Christus in uns Wohnung genommen hat. Geistliche Gaben sind besondere Fähigkeiten, die der Heilige Geist jedem Christen nach Gottes Vorstellung und Gnade gibt, zum Nutzen für den ganzen Leib Christi. Ich habe bei mir zu Hause ein großes Geschenk stehen und aus irgendeinem Grund habe ich das nicht mitgenommen, aber das passt zu diesem Thema Gabe. Denn Gabe ist ein Geschenk, unverdient. Es ist keine Auszeichnung für besondere Erfolge oder für besondere Treue oder für besondere Frömmigkeit. Es ist auch kein Ergebnis langer Einsätze oder Bemühungen. So, jetzt hast du hier 15 Jahre treu gedient und jetzt gibt es als Belohnung die nächste Gabe oder so. Eine Gabe soll den Gabenempfänger auch nicht besonders herausstellen, sodass man auf einmal jemanden besonders bemerkt oder man ihn als besonders wichtig findet. Ein Charisma soll nicht auf den Gabenempfänger hinweisen, sondern auf Gott, auf den Geber dieser Gabe. Das Wort Charisma ist abgeleitet vom Wort Charis, das heißt Gnade. Ganz enger Zusammenhang, das hört man. Deshalb benutze ich hier auch diese griechischen Worte Charis und Charisma. Das kann man hören, dass das sehr ähnlich klingt und dass bei dem einen nur noch was hinten dran gehängt ist. Das heißt, das hat miteinander zu tun. Die Gabe hat mit Gnade zu tun. Sie hat ihren Ursprung in der Gnade Gottes. Und sie weist auf die Wirkung der Gnade hin. Sie deutet auf die unverdiente Gnade Gottes. Charismen, diese Gnadengaben, sind jetzt sozusagen Konkretion der Gnade Gottes. Da wird etwas ganz konkret in etwas, was wir können. Sie sollen etwas ausrichten. Sie sollen etwas von Gott und seiner Gnade zeigen. Das Wort Charisma beschreibt, wie sich die Gnade Gottes im Leben eines Menschen entfaltet und wie sie in ihm und durch ihn wirkt, in dieser Gnadengabe. Man könnte vielleicht sagen, Gott verwirklicht sich in und durch diese Gaben, in und durch uns in dieser Welt. Und ich habe das bis jetzt tatsächlich immer so formuliert, ich stelle Gott meine Gaben zur Verfügung und er kann damit was machen. Aber vielleicht ist die Formulierung richtiger zu sagen, Gott stellt uns seine Gaben zur Verfügung und kann dadurch etwas tun. Gott ist der Handelnde. In dem Wort Charisma steckt auch noch so ein bisschen, oder es ist ein bisschen verwandt mit dem Wort Chara, und das heißt Freude. Das hört man auch so ein bisschen. Charisma, Chara hat den gleichen Wortstamm. Ist das nicht schön, dass diese Gnadengaben auch mit Freude zu tun haben? Und so muss es sein. Und ich weiß, es ist nicht in der Praxis natürlich nicht immer und ständig so. Es geht nicht darum, immer nur Spaß zu haben. Aber diese grundsätzliche Freude, wenn Gott uns benutzt und wenn wir Dinge tun können, in dem, was wir können, dass da dann Freude liegt, das verstehe ich und das finde ich richtig gut. Und ich glaube, dass manchmal der Weg zu der eigenen Gabe tatsächlich die Freude ist. Wobei habe ich leuchtende Augen? Was ist das, was ich richtig gut kann? Und das benutzt Gott auch gerne. Ich glaube, Gott benutzt lieber Leute mit leuchtenden Augen in einer Sache, als dieses verdrießliche Gesicht, so aus Pflichtgefühl mache ich hier mal Musik. Was soll da passieren? Also das Wort Gnade und Freude haben mit Charisma zu tun. Das ist mal so als Grundlage gesagt. Ich habe extra die Wörter Themenfelder oder das Wort Themenfeld gesagt, weil das wirklich ein weites Feld ist und ich reiße da nur manches an. Und jetzt kommt schon das zweite Themenfeld, nämlich die Aufforderung. Das eine war die Grundlage, Gott schenkt Gaben. Und als zweites die Aufforderung, diese Gaben sollen gebraucht werden. Oder benutzt werden, könnte man vielleicht besser sagen. Ich lese aus Römer 12. Also man kann sich gut merken, wo man auf jeden Fall was zu Gaben findet im Neuen Testament. 1. Korinther 12 und Römer 12. Das ist schon mal einfach. Römer 12 ab Vers 6. Da schreibt Paulus, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. In diesen Worten wird deutlich, dass Paulus ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass die Christen in der Gemeinde in Rom Gaben von Gott haben und dass sie natürlich auch eingesetzt werden. Das sagt er gar nicht, das ist ganz selbstverständlich. Wer das macht, soll das dann so und so machen. Nicht, falls jemand mal Lust und Zeit hat, sondern immer, wenn ihr das macht, und ich gehe davon aus, ihr macht das, macht es so und so. Wer die Gabe eines praktischen Dienstes hat, soll sie einsetzen. Nicht ignorieren, nicht verbergen, nicht verachten, sondern sie einsetzen. Dafür ist sie da. Am schönsten finde ich tatsächlich diesen Satz, wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. So nach dem Motto, was sonst? Was soll er sonst machen, wenn er die Gabe hat? Natürlich das machen, wo Gott ihm die Gabe geschenkt hat. Und diese Ergänzung mit dem fröhlichen Herzen. Ich bin einfach mal so frei und beziehe das mal insgesamt auf Gaben. Dass wir die Gaben mit fröhlichem Herzen einsetzen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen aus Pflichtgefühl, aber hauptsächlich mit fröhlichem Herzen, aus Dankbarkeit. Wir sollen nicht untätig herumstehen, aber auf der anderen Seite uns auch nicht in jede Aufgabe stürzen, die vielleicht gar nicht unsere Aufgabe ist. Dazwischen gilt es, einen Weg zu finden. Jeder Mensch hat sein eigenes Profil. Das sehe ich schon so, also wenn ich euch hier ansehe, das Profil, Ja, bei manchen sehe ich es, weil ihr schräg sitzt. Natürlich ist jeder Mensch eigenartig und so ist auch die Verteilung der Gaben sehr eigen. Jeder hat da ein eigenes Profil. Und dazu möchte ich euch mal eine Fabel vorlesen. Für eine Tierschule wurde ein Trainingsprogramm aufgestellt, mit dem das Tier mit den besten Leistungen ermittelt werden sollte. Für dieses Trainingsprogramm meldeten sich die Ente, der Gepard, das Eichhörnchen und die Qualle. Alle Tiere hatten das gleiche Programm zu absolvieren. Eine Tanne hochklettern, einen Fluss durchschwimmen, vom Hausdach herunterfliegen und einen 100-Meter-Lauf absolvieren. Ich möchte gern wissen jetzt, welche Bilder in euren Köpfen entstehen, aber das werde ich nicht erfahren. Wer ist wohl Sieger geworden in dieser Qualifikation? Die Qualle. Die Ente zerfetzte sich beim 100-Meter-Lauf die Schwimmhäute an den Füßen. Der Gepard brach sich beim Flug vom Hausdach seine Beine. Das Eichhörnchen wäre bei der Flussdurchquerung fast ertrunken. Die Qualle jedoch konnte alle Disziplinen so mit mäßiger Leistung irgendwie absolvieren, ohne sich weh zu tun, und sie wurde Sieger. Liebe Gemeinde, Gott schafft keine Quallen. Also jetzt nichts gegen die Tiere. Diese Fabel soll deutlich machen, dass es völlig gut, nicht nur in Ordnung, sondern Gott gewollt ist, dass wir unterschiedliche Begabungen haben. Dass wir nicht alles gleich können müssen, sondern dass wir manches besonders gut können. Und man darf sogar darüber reden. Wir sind einzigartig mit unterschiedlicher Begabung von Gott. Und das ist gut und das ist wundervoll. Und natürlich ist es so, dass wir manchmal aber auch alle mit anpacken müssen. Wo es dann nicht darum geht, hast du jetzt die Gabe des Mikrofontragens oder des Kaffeekochens. Na gut, beim Kaffeekochen würde ich mich noch überreden lassen, weil mancher Kaffee auch tatsächlich grausam schmecken kann, je nachdem, wer dir im Kopf. Wir gucken jetzt niemanden an. Wir brauchen noch nicht mal eine Gabe, eine besondere Gabe, um jemanden zu einer Tasse Tee einzuladen oder um mit jemandem zu reden. Sowas kann jeder. Das nennt sich Universalrolle. Wir als Christen können bei vielem einfach auch mal mitmachen, ohne eine besondere Gabe. Aber wir haben eben auch eine spezielle persönliche Begabung und die gilt es einfach zu entdecken. Weil es alles gebraucht wird. Es wird alles gebraucht. Und ich bin davon überzeugt, dass manches nicht passiert, weil die ein oder andere Gabe noch irgendwie schlummert und so ein bisschen darauf wartet, dass da mal die Entdeckungsreise weitergeht. Wir haben die Aufgabe, gemäß unserer besonderen Gabe unseren ganz persönlichen Beitrag zu leisten. Und der ist immer anders als der von allen anderen. Das dritte Themenfeld: Gaben sollen einem Zweck dienen. Und ich nenne jetzt einfach mal vier dieser Zwecke. Gibt es das Wort Zwecke? Gut, da habe ich drüber nicht nachgedacht, muss ich ehrlich gestehen. Also Gaben sollen verschiedene Dinge bewirken. Erstens Gott verherrlichen. Das lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11. Da heißt es: Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, also da steht auch nochmal, jeder hat eine, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit, jetzt kommt das, in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich finde, das hört sich so an, da lässt sich jemand so hinreißen, der kann kaum aufhören, jetzt Gott zu lobpreisen. Wenn wir unsere Gaben einsetzen, soll das Gott dienen und dann kommt das schon dazu, Gott zu loben, und so muss es sein. Das, was wir tun sollen, soll nicht uns in den Mittelpunkt stellen. Wir sind wichtig, aber es geht da nicht hauptsächlich darum, dass wir gut aussehen oder dass alle sagen, Mensch, das hat sie aber wieder gut gemacht. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird, dass wir über Gott ins Staunen kommen. Was Gott kann durch sie sowas machen. Wahnsinn. Toll. Zum Nutzen. Im 1. Korinther 12, Vers 7 heißt es: Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und damit ist interessanterweise nicht die Ortsgemeinde gemeint, sondern der Leib Jesu im Ganzen. Ist natürlich schön, wenn ihr eure Gaben auch bei uns einsetzt, das machen ja viele auch. Aber letztendlich geht es darum, dass der Leib Jesu grundsätzlich erbaut wird und dann wieder Auswirkungen hat. Ein spezieller Zweck ist, dass Gaben bei Evangelisation auch eine besondere Bedeutung haben. Das liest man in der Apostelgeschichte. Wenn ihr die Apostelgeschichte mal unter diesem Thema lest, wie werden Gaben benutzt, damit andere Menschen von Jesus hören, da wird einem die Apostelgeschichte nochmal ganz neu, sie wird neu. So. Ich sage nur mal ein paar Beispiele, weil alle geht einfach jetzt nicht. Apostelgeschichte 13 in Vers 2 und 3. Da heißt es von der Gemeinde in Antiochia, Entschuldigung, eines Tages, während die Gemeinde mit dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Also man könnte das vielleicht als Prophetie oder Wort der Weisheit sagen. Die Gemeinde hört, dass der Heilige Geist spricht, sondert mir Barnabas und Saulus, damit sie jetzt diesen Dienst der Missionsarbeit tun können. Es ging nicht darum, damit es der Gemeinde besser geht, sondern damit sie die Missionsreisen unternehmen können. Apostelgeschichte 15, Vers 13 und weitere. Da legt Jakobus in großer Art und Weise die Heilige Schrift aus. Da geht es um ein Streitthema in der Gemeinde, und zwar, wie sollen die Menschen, die nicht Juden sind, aber zum Glauben an Jesus kommen, jetzt mit den jüdischen Reinheitsvorschriften umgehen? Müssen die quasi diesen Umweg gehen über das Judentum oder können die direkt zu Jesus? Da gibt es große Streitpunkte, und da spricht Jakobus ein Wort der Weisheit. Er legt die Schrift aus und kommt dann zu einem praktikablen und geistlichen Vorschlag, wie die Gemeinde damit umgehen kann. Apostelgeschichte 2, ich lese das nicht alles vor, denn Petrus erklärt an Pfingsten, was das mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Wie er angekündigt wurde in Joel und anderen Schriften des Alten Testamentes und dass sich das jetzt erfüllt und wie sich das erfüllt. Paulus belehrt die Menschen, die da sind und Fragen haben und diese Zungen, Feuerzungen erleben und erklärt, was das eigentlich ist. Die Gabe der Erkenntnis in Apostelgeschichte 5. Petrus erkennt, dass die beiden Gemeindemitglieder Hananias und Sapphira die Gemeinde, Gott, den Heiligen Geist betrügen mit dem, was sie da machen. Also die verkaufen ihren Acker und sagen, sie geben das ganze Geld, aber war es nur ein bisschen. Und er sagt, das wäre okay gewesen, wenn ihr ein bisschen gegeben hättet. Woher weiß er das? Er hat da eine Erkenntnis und wendet sie konkret an. Und es gibt viele weitere Beispiele in der Apostelgeschichte, wie Evangelisation zum Bau der Gemeinde und dann zur Evangelisation dient. Wir sind noch bei dem Zweck, Gaben sollen etwas bewirken. Ich habe das selber erlebt, viele von euch auch. Ich bin davon überzeugt, dass es auch ein Zweck der Gabe ist, dass wir persönliche Erfahrungen machen. Ich glaube, es geht auch um uns persönlich. Nicht an erster Stelle, aber vielleicht an vierter Stelle. Dass wir Gott erleben. Dass wir erleben, wie Gott mit uns wirkt. Und das ist toll, weil wenn wir ein bisschen ehrlich sind mit uns selber, wissen wir, dass wir doch Grenzen haben. Und dass wir manchmal auch sehr enge Grenzen haben. Und manchmal mit manchem daneben liegen und vieles nicht so machen und denken, wie Gott das will. Und dann zu erleben, aber Gott gebraucht mich. Trotzdem, weil er mich liebt, weil er Gnade mir zukommen lässt und kann damit Dinge bewegen, Menschen bewegen. Und ich glaube, das macht, dass Gott auch durch uns leuchtet, wenn wir so etwas erleben. Es beeinflusst unsere persönliche Entwicklung, es bindet uns an Gott und wir erleben Freude dabei. Vielleicht auch manche Krise, aber das wäre dann nochmal so ein Thema für sich. Das kommt mal heute nicht. Okay, das vierte Themenfeld, damit komme ich dann langsam zum Ende für heute. Da geht es einfach um die Praxis. Darum, dass wir auf Entdeckungsreise gehen. Gaben sind dazu da, angenommen und ausgepackt zu werden und dann gebraucht zu werden, um mal in diesem Bild des Geschenkes zu bleiben. Lasst uns neu auf Entdeckungsreise gehen und herausfinden, was Gott, nicht nur welche Gaben er schenkt, sondern was er konkret damit vorhat. Und ich möchte einfach mal kurze 6 Tipps geben, die dabei helfen können. Und zwar erstens, öffne dich Gott im Gebet. Man kann dieses Thema nicht abgelöst von Gott betrachten. Es hat ureigens mit Gott zu tun. Also sprich mit Gott darüber. Ich will das entdecken oder wo es dich noch hindert. Ja, ich habe aber Angst vor dem, was dabei rauskommt. Oder ich habe es doch schon mal probiert. Und wie kann denn jetzt dieses Mal besser werden? Geh ganz bewusst mit Gott da auf Entdeckungsreise. Und das Zweite, und das glaube ich ist genauso unerlässlich, sei bereit, deine Gaben einzusetzen. Ich glaube tatsächlich, dass Gott uns die Gaben nur zeigt, wenn wir bereit sind, sie einzusetzen, nicht um eine Liste zu haben, sondern wenn wir sagen, ich will das wissen und ich mache dann, ich gehe dann, ich gucke, ich probiere. Ein Drittes ist, mach dich sachkundig. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dann einfach über die Gaben Bescheid zu wissen. Weil es sind erstmal ja nur Wörter, mit denen wir bestimmte Assoziationen haben. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wie diese Gaben gebraucht werden. Setz dich damit auseinander. Guck, wie andere Menschen das machen. Informiere dich. Sprich mit anderen, die diese Gabe auch haben. Und viertens, teste. Probier einfach mal aus. Mach was Neues. Versuch was Neues und habe den Mut, Fehler zu machen. Auch wenn vielleicht dann jemand sagt, na, das war jetzt aber noch nicht so ganz perfekt. Natürlich nicht. Wenn man was Neues probiert, ist es meistens nicht perfekt. Und das ist auch nicht der erste Anspruch, den wir in der Gemeinde haben, dass wir es perfekt machen. Sondern dass wir es für Gott und mit Gott und für andere machen. Also und jetzt appelliere ich an unseren ganzen, also an uns alle, dass wir einander diesen Raum geben. Dass wir Dinge probieren und dass sie dann noch nicht perfekt sind, aber dass wir miteinander da unterwegs auf dem Weg sind. Denn das Fünfte, das vergessen wir tatsächlich manchmal, behaupte ich jetzt mal so. Überprüfe nüchtern deine Wirksamkeit. Guck, was passiert. Beobachte dich selbst und prüf mal nach einer gewissen Zeit, passiert was? Wenn Gott dir die Gabe der Heilung schenkt, dann werden Menschen auch gesund. Wenn Gott dir die Gabe der Heilung schenkt, dann muss innerhalb eines, ich sage jetzt einfach mal einen Zeitraum, der ist jetzt nur mal so gesagt, dann wirst du in einem halben Jahr erleben, dass Menschen gesund werden. Das wird passieren. Und wenn nicht, gibt es vielleicht andere Gründe, aber vielleicht kann es auch sein, dass du diese Gabe einfach nicht hast. Auch wenn du das noch so gerne machst. Das hat mit dem nächsten Tipp zu tun, suche das Urteil anderer, frage andere Menschen. Die werden dir auch sagen können, das spiegeln können, ob du dir alles nur einredest, einfach weil du denkst, das ist so, das wäre so schön, diese Gabe zu haben. Aber wenn andere das sehen, sagen sie, du, das ist, ich liebe dich von Herzen, aber diese Gabe hast du wirklich nicht. Lass uns da barmherzig, aber ehrlich miteinander umgehen. Wichtig ist, dass wir offen bleiben für Korrektur und dass wir auch an unserer Charakterbildung weiterarbeiten. Es geht nicht nur darum, Gaben zu finden und die mechanisch einzusetzen, sondern auch zu gucken, wie bin ich als Person? Manchmal stehen wir als Person dieser Gabe im Weg. Wir sind nicht nur Erfüllungsgehilfen der göttlichen Dienste, sondern wir sind als Person wichtig und da will Gott uns auch weiterführen. Wichtig ist, dass wir in enger Verbindung mit Gott bleiben und dass wir die Liebe dabei nicht nur nicht vergessen, sondern ganz oben haben. Interessanterweise hat Paulus das Kapitel mit diesem hohen Lied der Liebe zwischen den beiden Kapiteln mit den Gaben im 1. Korintherbrief genommen. Ich glaube, das ist total mit Absicht. Die Liebe ist das Höchste. Das ist genau in diesem Zusammenhang, wenn ihr über Gaben nachdenkt und macht und probiert und so, liebe die anderen Menschen. Vergiss das nicht. Liebe Gemeinde, lasst uns auf Entdeckungsreise gehen. Mit Gott, miteinander, füreinander da sein, damit Gott geehrt wird, damit die Gemeinde Nutzen hat, damit wir selber für uns Freude erleben und einen Schritt weiterkommen, damit Gutes passiert in dieser Welt. Möge Gott uns auf diesem Weg segnen und zum Segen machen. Amen.